Die heutige Folge des OMR Tech Check Podcasts war eine ganz besondere für mich, weil ich mit Isabel Gard nicht nur eine der klügsten und spannendsten Marketingköpfe in Deutschland zu Gast hatte, sondern Isa als Geschäftsführerin von OMR natürlich auch meine Kollegin bzw. Chefin ist. Und da hatte ich natürlich ganz besonders viel Spaß bei der Folge, weil ich sie mit all diesen Fragen mal eine Stunde löchern konnte, die ich sonst nicht stellen kann. Und wir haben über viele verschiedene Themen gesprochen. Natürlich über das OMR-Festival, das jetzt nächste Woche ansteht und fast 70.000 BesucherInnen nach Hamburg lockt. Und wie sie sehr früh mit dabei war und damals eigentlich die One-Man-One-Woman-Show war für das ganze Thema Marketing und Tech. Dann sind wir reingegangen in das Thema AI-Transformation im Team und wie sie das mit ihren Teams managed. Sie ist ja verantwortlich für das OMR-Festival-Marketing-Team und gleichzeitig das OMR-Education-Marketing-Team. Und dann ging es natürlich tief rein in den Tech-Stack von OMR, also das Tech-Stack, wie OMR es eigentlich schafft, 70.000 BesucherInnen nach Hamburg zu locken, welche Tools und Plattformen für das ganze Thema Aufmerksamkeitsgenerierung wichtig sind, wie wichtig das Thema CRM für OMR war und natürlich, wie das ganze Thema rund um die zwei Tage läuft mit Festival Content und der ganzen Nachbereitung. Für mich war eine Menge dabei, ich fand es super, super spannend und wünsche euch deswegen jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Isa. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des OMR Tech Check Podcast. Heute auch mit einer sehr besonderen Folge, denn meine Gästin ist nicht nur eine der klügsten Marketingköpfe in Deutschland, sondern zufällig auch meine Kollegin. Ich habe nämlich Isa Gard, Geschäftsführerin und CMO bei OMR zu Gast. Sie leitet das Marketing für zwei ganz verschiedene Business Units. Einmal OMR Education und natürlich das OMR Festivals, des Events in Hamburg, das in zwei Wochen fast 70.000 Besuchende nach Hamburg lockt. Deswegen freue ich mich riesig, dass du heute da bist. Vielen Dank, Isa.
Ich freue mich auch, hier zu sein. Voll schön mal in so einem internen Podcast.
So ist es. Das ist, glaube ich, auch nicht dein erster, oder?
Nee, mein erster Podcast nicht, nee.
Warm-up. Wir starten hier klassischerweise mit unserer Intro-Frage. Und die ist, wenn du ein Tool wärst, welches wärst du?
Ich bin ja sehr strukturiert und organisiert. Ich glaube, ich wäre sowas wie Asana oder Notion.
Oder Notion? Ja. Das ist eine super Überleitung. In welche drei Tools nutzt du denn bei der Arbeit vermutlich am häufigsten?
Asana. Inzwischen auch meine KI der Wahl. Lange war es ChatGPT, inzwischen Claude oder Gemini. Und sonst das dritte. Bei mir ist es ja so, dass ich gar nicht mehr so operativ unterwegs bin. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so der Google-Kosmos, in dem ich mich mit noch am meisten bewege. Wenn ich jetzt meine Liebsten sind andere, aber am meisten wahrscheinlich dann Google Sheets und Google Docs und ja, Google Calendar leider.
Ja, das Thema unserer Folge ist ja, wie man es, mit welchem Toolstack man es schafft, fast 70.000 Besuchenden nach Hamburg zu locken zum OMR-Festival. Wir stehen jetzt auch ganz kurz vor dem Festival. Sag mal, wie groß ist die Anspannung gerade?
Tatsächlich geht's, um ehrlich zu sein. Es wird jedes Jahr ein bisschen weniger, weil wir ja seit Corona, seit 2022, das Festival relativ ähnlich machen. Und ich auch das Glück habe, dass die Leute in meinem Team alle schon relativ lange dabei sind und auch wissen, was sie da tun. Und deswegen bin ich noch relativ entspannt, muss ich sagen.
Das bringt uns zu dir als Person. Du bist ja schon seit einigen Jahren bei OMR und hast dich da von einer frühen Rolle bis zur Geschäftsführerin entwickelt. Erzähl uns mal ein bisschen zu deinem beruflichen Werdegang, wie es dich zu OMR verschlagen hat und ja, was du seitdem so erlebt hast.
Ja, also ich habe 2013 bei Metrigo angefangen. Das ist die Firma, die Philipp, Christian und Tobi, die auch die drei, die auch OMR gegründet haben, vor OMR gegründet haben und war da Werkstudentin und OMR war damals noch relativ klein. Im König der Löwen eine Konferenz mit 2000 Besuchenden und da habe ich immer schon ausgeholfen und habe sowas gemacht wie Wartelisten in Excel gepflegt, falls jemand, weil das war damals schon ausverkauft, falls jemand sein Ticket zurückgeben wollte, habe ich dann die nächste Person angeschrieben. Kann man sich heute alles nicht mehr vorstellen. Ja. Und als mein Studium vorbei war, habe ich nochmal M&A gemacht und hatte hier bei OMR noch nicht so meinen Platz, weil es einfach 3-4 Leute waren, die Redaktion, Sales, ne? Ich habe einen IT, also Tech und Marketing-Background und habe gesagt, Philipp soll mich anrufen, wenn die Zeit da ist. Und dann hat er mich 2017 angerufen, ob ich hier Marketing und Tech aufbauen möchte. Und das habe ich auch dann, ja, ich würde sagen, 4 bis 5 Jahre gemacht, beide Teams parallel aufgebaut und habe dann irgendwann das Tech-Team abgegeben, bin gleichzeitig auch in die Geschäftsführung gekommen und verantworte jetzt hier weiterhin das Marketing-Team. Wir sind von einer One-Woman-Show auf 40 Leute gewachsen.
Wow. Ja.
Also gerade jetzt saisonal, wir stehen kurz vorm Festival. Ja. Nach dem Festival werden es wieder ein bisschen weniger. Wir arbeiten da ganz viel mit PraktikantInnen und Werkstudierenden. Und genau, bin in der Geschäftsführung noch für alles rund um Prozesse. Wir führen neue Tools unternehmensweit ein, auch ein paar HR-Themen zuständig. Und das ist eigentlich am Ende so mein Werdegang. Und dann gibt es noch mein Baby 50-50, das ich 2018 gegründet habe, eine Initiative zum Thema Gleichstellung. Aber ich glaube, da müssen wir heute nicht tiefer einsteigen.
Nee, aber wir haben tatsächlich ein paar Hörende, für die ist OMR doch manchmal noch ein bisschen schwer zu greifen. Ne? Festival, Education, Reviews, Daily, Podcast, 50-50. Wie erklärst du jemandem OMR, der noch nie was davon gehört hat, in 60 Sekunden?
Ja, 60 Sekunden ist wenig und auch ein Satz ist immer schwer. Aber ich sage immer, wir sind eine moderne Medienplattform, ein modernes Medienunternehmen. Wir machen eigentlich alles, um Personen, Digitalisierung, Online-Marketing, die Digitalwirtschaft näher zu bringen. Und ich finde dieses Flywheel, das wir bespielen, eigentlich sehr schön, weil wenn du dich für, nehmen wir mal das Beispiel E-Mail-Marketing interessierst, dann kannst du auf dem Daily-Blog was zu diesem Thema lesen, was sind die aktuellen Trends, wer wurde damit erfolgreich, jetzt nicht das beste Beispiel, wenn wir KI nehmen. Dann haben wir das im Daily-Blog, wir haben das auf dem Festival, ne? Du kannst ja da deine Journey zum Thema KI bauen und dich so über das Festival bewegen. Du kannst bei Reviews die passenden Tools finden, dich bei Education weiterbilden und bei Podstars den passenden Podcast dazu hören. Und so hast du eigentlich eine ganzheitliche Experience um die unterschiedlichsten Themen in diesem Kosmos.
Also es ist ein ganzheitliches Medien-Ökosystem.
Ja, das sein, genau. Das so aber Grunde es ist haben. Natürlich schwer zu greifen.
Ja, das ist
in
es.
In einem Satz, ja.
Das ist es. Ne? Vor allem, viele kennen es natürlich vor allem aus dem Festival-Kontext. Und das ist ja auch das Produkt, das auf das die ganze Company immer hinfiebert. Ne? Eine Frage, die häufiger kommt, ist, wie macht man eigentlich das ganze Jahr über Marketing für ein Festival, das an 2 Tagen im Jahr stattfindet?
Ich glaube, da haben wir schon relativ früh drüber nachgedacht, weil wir gesagt haben, wir wollen kein Event sein, das nur 2 Tage im Jahr stattfindet. Dann machst du 3 Monate vorher Marketing und vielleicht noch ein bisschen Recap. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir etablieren eine Redaktion. Wir landen einmal pro Woche mit unserem Newsletter in den Postfächern der Leute und die kommen immer wieder mit der Marke in Kontakt. Mhm. Das wurde dann irgendwann täglich, dann kamen andere Marken noch dazu, sodass wir gar nicht so viel Marketing fürs Festival machen mussten. Also jetzt, ne, wer sind die Speaker vor Ort und wie bauen wir das Festival auf? Das war damals ja auch einfach noch nicht so groß, sondern dass wir einfach Marketing, subtiles Marketing gemacht haben, dadurch, dass wir einfach immer wieder in Kontakt mit unserer Community gekommen sind über die unterschiedlichsten Plattformen. Und gerade auch sowas wie Facebook und LinkedIn-Gruppen haben da am Anfang auch eine große Rolle gespielt, weil wir da die Plattform gegeben haben, sich auszutauschen und sich zu Themen weiterzubilden, die damals ja auch einfach noch nicht so state of the art waren, wie sie jetzt heute sind.
Ja, das macht total viel Sinn. Eine Frage, die aus der Community kam, ist ein Thema, was beim Festival natürlich eine große Rolle spielt, ist der Bühnencontent. Da sind auch immer die großen Stars. Eine Frage, die wir da immer wieder bekommen, ist, wie schafft man eigentlich eine Balance zwischen gekauften Slots oder unserem wirklich redaktionellen Bühnencontent?
Also uns ist es sehr wichtig, dass wir da, ich glaube, da bin ich auch nicht die Expertin für, ne, da ist die Redaktion, die das machen, aber dass wir da 80-20 maximal haben und der wirklich Großteil auf den Bühnen ist von uns kuratiert. Und da ist es uns auch wichtig, dass wir auf aktuelle Trends setzen, dass wir einen guten Mix haben aus die Stars, die man auf der Conference Stage sieht oder große Unternehmen wie dieses Jahr Whoop oder AG1, die einfach sehr große Firmen aufgebaut haben, die gerade sehr relevant sind, wo man sicher das ein oder andere von lernen kann, aber natürlich ist es schwer, das nächste AG1 oder Whoop aufzubauen. Ich finde immer viel spannender die ganzen kleinen Bühnen, wo du die Best Cases hast, wo du lernst, ne, wie hat jemand Reichweite aufgebaut, wie hat jemand viel Umsatz gemacht und da auch für sich die einzelnen Learnings rausziehen kann. Und ich finde, bei den Sales-Slots achten wir auch einfach sehr darauf, dass sie qualitativ hochwertig sind und dass genau diese Fragen beantwortet werden. Wie hat jemand etwas geschafft und was kann das Publikum davon lernen? Und dann kann es ja ein verkaufter Slot sein, wo ich trotzdem viel von lerne. Wichtig ist es einfach, dass es kein Sales-Pitch ist.
Und jetzt hast du von ein paar Geheimtipps gesprochen. Welchen Geheimtipp guckst du dir denn dieses Jahr an?
Ja, das Witzige ist ja immer, wenn man selbst das Festival organisiert, dass man eigentlich gar nichts sieht. Aber ich freue mich eigentlich jedes Jahr auf Scott Galloway, weil ich finde, der hat so einen Weitblick, eine Metaebene, wo man auch ganz viel für sich mitnehmen kann. Und schön finde ich auch die wiederkehrenden SpeakerInnen wie Britta Behrens zu State of LinkedIn oder Pip Klöckner zu State of AI. Und dann natürlich auch unsere OMR-internen Präsentationen. Ne? Wir haben von Reviews Leute auf der Bühne stehen. Ich werde eine Präsentation bei 50/50 machen. Wir haben von Jobs und HR wieder Leute auf der Bühne. Das finde ich einfach auch toll, da tiefer einzublicken.
Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ist auch immer spannend, was die einzelnen Units dann sich ausdenken für das Jahr.
Ja, total.
Jetzt kommen wir mal nochmal zu dir in deiner Rolle. Du leitest ja im Endeffekt das Marketing für zwei sehr unterschiedliche Businessmodelle. Wie macht man das eigentlich, auch wenn man ja komplett andere KPIs, sage ich jetzt mal, im Kopf hat?
Es gibt tatsächlich mehr Synergien, als man denkt. Es ist natürlich so, dass wir beim Festival Tickets verkaufen müssen. Bei Education ist es so, dass wir eigentlich Always-on-Marketing haben für eine E-Commerce-Plattform, die Weiterbildung verkauft. Und da ist es so, dass wir Social-Media-Team haben, Performance-Marketing-Team, E-Mail-Marketing und CRM. Dann beim Festival auch noch PR hängt noch bei mir, Data und Reporting und Marketing und Operations, die sich viel um Projektmanagement kümmern, alle Stakeholder zusammenholen. Und da haben wir sehr viele Themenbereiche, die ähnlich sind. Das Festival denken wir auch als große Kampagne, weil am Ende arbeiten da über 100 Leute das ganze Jahr drauf und du musst die alle zusammenbringen, du musst die alle gut informieren, wir müssen alle dieselbe Sprache sprechen und das ist bei Education ganzjährig ja auch so.
Ja.
Da haben wir mehrere einzelne Kampagnen, wo wir aber auch in diesem Marketing-Operations-Team gebündelt einfach alle Informationen rausschicken, alle sind auf dem gleichen Wissensstand, nutzen dieselben Assets und so weiter, sodass da alle Teams abgeholt werden und wir da nicht in noch Silos im Marketing-Team arbeiten.
Ja.
Und dadurch, dass wir in den einzelnen oder auf diesen einzelnen Themen auch Learnings sammeln, können wir die natürlich direkt vom Festival of Education anwenden oder eben umgedreht. Und da gibt es sehr viele Synergien, sodass wir das gar nicht so in Silos
man
denken.
Gar nicht so getrennt.
Genau. Und eigentlich alle bei mir im Team auf beiden Themen arbeiten können.
Super spannend. Ja, bevor wir jetzt in den Tech-Stack mal noch tiefer einsteigen, gibt es natürlich ein Thema, was mich besonders interessiert, auch für mich in meiner Rolle. Ich darf ja auch ein Marketing-Team leiten. Und gerade spricht man ja überall über das Thema AI-Transformation. Also wie verändert eigentlich AI die Arbeit und speziell bei dir im Marketing-Team? Wie sieht es bei dir gerade aus? Also welche Aufgaben habt ihr sehr stark mit AI-Unterstützung gemacht, die beispielsweise vor 2 Jahren noch manuell waren?
Also beim ganzen Thema Content-Erstellung benutzen wir ganz viel AI, Captions, Newsletter, ne? Da muss man immer noch mal drüber lesen. Ja. Ich würde das niemals so rausschicken, aber ich finde es schon eine extreme Hilfe, gerade auch bei den Newslettern, die wir schreiben, dass man Informationen reingibt und diese Informationen strukturiert aufbereitet werden, direkt in HubSpot gepackt werden, sodass man diese ganze manuelle Arbeit einfach nicht mehr hat. Und dann kann man immer noch mal drüber gehen, genauso bei Captions für LinkedIn und Instagram. Bei der Asset-Erstellung natürlich essentiell, gerade beim Performance-Marketing, wo man weiß, viele Creatives bringen auch viel, ne? Ich will viel ausprobieren. Da benutzen wir auch Tools wie HeyGen, die Video AI, also das Video-AI-Tool, das dann bestimmte Videos auf unterschiedliche Sequenzen anpasst, sodass wir da einfach mit sehr vielen Video-Assets arbeiten können, was ja früher ein riesengroßer Produktionsaufwand war.
Absolut, ja.
Und gerade im Performance-Marketing eigentlich der größte Game-Changer, aber dann auch natürlich in der Asset-Erstellung für alles rund ums Festival, ne, wo du vorher 20 Banner in unterschiedlichen Größen anlegen musst. Das kannst du jetzt schon relativ viel damit machen.
Und da auch HeyGen für dieses Thema?
Aber da müsste ich das Team tatsächlich fragen. Ich weiß nicht, wie das Tool heißt.
Interessiert uns auch. Wir haben einfach, die gleiche Challenge. Ja. Welche AI-Tools nutzt du selbst? Also und für was genau?
Ja, also ich bin hauptsächlich auf Claude und Gemini unterwegs. Und bei mir ist es ja wirklich, so, ich habe es eben schon gesagt, ich arbeite gar nicht mehr so viel operativ. Ne? Meine größte Challenge ist, mein Kalender damit zu optimieren. Wo sind gute Slots? Wo kann man auch einfach Meetings zusammenfassen oder Pausen besser nutzen. Ne? Fixer AI habe ich mal eine Zeit lang genutzt, fand ich super gut, auch wie das auf Mails geantwortet hat, ne? Und wie viel Arbeit das in der Erstellung abgenommen hat. Aber da haben mir noch so 1-2 Sachen gefehlt. Da muss ich wahrscheinlich noch mal 2-3 Monate warten und das dann noch mal ausprobieren. Und ansonsten versuche ich auch sowas wie dieser ganze administrative Kram, ja. Rechnungen erstellen, dass die automatisch gedownloadet und an unser Rechnungstool geschickt werden, dass ich sowas alles automatisiere oder mit KI löse. Viel ist ja auch automatisieren, fairerweise, und gar nicht KI.
Ja.
Aber bei mir im täglichen Doing ist es eher so das, was ich noch an Präsentationserstellungsarbeit habe, dass ich da einfach immer so einen Gegencheck auch nochmal habe. Das finde ich an sich so, würdest du es genauso machen? Siehst du noch irgendwo Potenzial, das ich nicht gesehen habe?
So als Sparringspartner
nutzen. Ja, genau, dass du eher Sparring hast, weil ich da gar nicht so diese operativen Aufgaben habe, wo ich sage, ich kann da so viel effizienter noch werden.
Ja, das stimmt. Okay. Und wie sieht das im Team aus? Gibst du da konkrete Tools vor oder lässt du jeden so ein bisschen auch rumexperimentieren mit Tools und seinen Weg finden?
Auch rumexperimentieren in einem gewissen Rahmen, aber gerade HeyGen hat eine Kollegin aus dem Performance-Marketing gefunden, die einfach gefragt hat, ob sie mal 2 Monate Testzugang bekommen kann, um da ein bisschen zu experimentieren. Und da bin ich auch super offen für. Am Ende wissen die Leute in den Teams, die sind die ExpertInnen, wissen viel besser, was sie brauchen und welche Tools dafür geeignet werden, weil ich da jetzt auch nicht über alles den großen Überblick habe.
Ja,
ich kann ganz viel erzählen, was ich mache, was mir hilft, was wir alles auch mit KI lösen können. Zum Beispiel hatten wir auch gerade unseren Kollegen Noah im Marketing-Stand-Up, der ohne Aktien wird schwer bei uns macht, der auch erzählt hat, dass sie die Podcast-Folge nutzen und daraus dann alle möglichen Snippets und Newsletter direkt auch in HubSpot laden. Von dem haben wir uns auch ganz viel abgeguckt.
Ja.
Und da auch einfach im Austausch zu bleiben mit den KollegInnen hier, die ja alle schon unfassbar viel machen, finde ich auch super wichtig und sage ich meinem Team auch immer wieder. Von daher können die ganz viel experimentieren in einem gesunden Rahmen, sag ich mal. Ne? Man muss auch immer sensibilisieren, welche Daten wohin geschickt werden dürfen und dass man nicht einfach irgendwas in die KI der Wahl postet, sondern wir sind, habe ich eben ja schon gesagt, auf Google unterwegs, dass man dann Gemini nutzt, weil das einfach unser Ökosystem dann ist. Aber sonst haben die eigentlich alle Freiheiten.
Cool. Jetzt ist es ja so, dass ganz viele so skeptisch in die Zukunft blicken und sich überlegen, hey, bin ich denn eigentlich in Zukunft noch relevant als Marketer? Was ist denn deine Meinung dazu? Was glaubst du, sind so Fähigkeiten, die man als Marketer der Zukunft braucht, um auch in 3 bis 5 Jahren noch relevant zu sein?
Ich glaube, es ist das Thema Kreativität, weil ich kann mir einfach noch nicht vorstellen, aber sicher wird das auch irgendwann funktionieren, dass eine KI das ersetzt, was wir bei OMR alles die letzten Jahre gemacht haben, weil wir ja schon immer sehr out of the box gedacht haben, nicht so wie andere Events. Und eine KI zieht sich ihre Daten ja von allen anderen Events, die sie kennt, und wendet das dann wieder auf uns an.
Mhm.
Und bisher war das, was wir so out of the box gemacht haben, nie in irgendwelchen Ergebnissen. Natürlich kann man sagen, haben wir vielleicht auch schlecht gepromptet, schlecht eingespeist, was wir die letzten Jahre schon gemacht haben. Das versuchen wir aber immer mehr. Aber da kam noch nie so das raus, wo ich sage, okay, das ist das nächste Ding, was wir machen.
Ja.
Das kam bisher immer aus Brainstormings, die wir im Team zusammen hatten. Da bin ich mal gespannt. Aber ich glaube auch dieses Mitdenken, nicht alles einfach übernehmen, ob das in 3 Jahren anders ist, weiß ich nicht.
Ja.
Aber ich glaube, du wirst im Marketing nur bestehen, wenn du weiter kreativ bist und nur um die Ecke denkst.
Ja.
Und inwieweit eine KI dir das vorgeben kann, in 3 Jahren, in 10 Jahren vielleicht, aber in 3 Jahren glaube ich noch nicht dran.
Ja.
Aber wir haben auch viel Entwicklung gesehen, deswegen würde ich jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
Das schauen wir mal. Ich bin relativ optimistisch, dass auch Leute in Zukunft noch Bock haben, in real life sich zu sehen, auf so ein Festival zu gehen beispielsweise, lernen zu wollen, so ganz grundsätzlich gesehen.
Also, ja, voll. Und gerade das Thema Community ist, glaube ich, eins, was einfach immer mehr Fahrt aufnimmt, umso mehr KI wir nutzen, weil wir auch sehen, wie du sagst, ne, diese Connection offline, die kannst du online einfach nicht herstellen und die wird auch keine KI jemals ersetzen. Und deswegen die ganzen Run-Clubs, Strickclubs, was auch immer, ne, die boomen ja gerade, weil alle sich nach Offline-Connection sehen. Und das als Marke zu nutzen, ist auch natürlich ein smarter Marketing-Move in Anführungszeichen, aber dafür brauchst du halt eben auch die Plattform.
Ja, da haben wir natürlich relativ viel im Angebot, ne? Mit dem OMR Run Club, mit 50-50, ist ja auch eine riesige Community mittlerweile. Ne?
Let's go, der Tech-Check.
Jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Ihr zieht mit Marketing fast 70.000 Menschen nach Hamburg. Das ist kein Selbstläufer, sondern da steckt auch ein richtiger Maschinenraum vermutlich dahinter. Und den wollen wir jetzt im Tech-Stack Deep Dive ein bisschen aufmachen. Vorweg, du hast es am Anfang schon mal ganz kurz angerissen. Wie hat denn so der Marketing-Stack ausgesehen, als das Festival noch viel kleiner war? Was war denn da so das One-Tool-Setup?
Boah, ey, ich habe auch viel darüber nachgedacht. Wir haben mit Mailchimp unsere Mails verschickt.
Ja.
Und sonst haben wir nicht viel gemacht, um ehrlich zu sein. Ne? Ich weiß noch, wir hatten gestern Abend Marketing-Team-Abend und ich habe noch erzählt, dass ich 2018 einfach alles alleine gemacht habe. Ja, verrückt, im Tech und Marketing. Weiß auch nicht, wie das damals funktioniert hat.
Und wie viele Isas gab es da?
Und dass wir da die 10.000 Follower auf Instagram geknackt haben. Und LinkedIn haben wir da noch gar nicht so richtig aktiv bespielt. Also so ein bisschen Instagram. Damals gab es, glaube ich, gerade Stories. Aber das war ja noch nicht das Marketing-Tool, das es heute ist. Und genau, Mailchimp, Performance-Marketing haben wir so ein bisschen gemacht, waren wir aber, um ehrlich zu sein, auch jetzt noch nicht so drauf angewiesen, weil es 2018 und 19 vor Corona hatten wir ja noch nicht die ganzen Messehallen, da waren wir irgendwann sowieso kapazitär an der Grenze. Und sonst haben wir viel Community-Management betrieben. Ich habe damals schon unsere Facebook-Gruppe gestartet, wo ich auch wirklich ein halbes Jahr einfach mit mir selbst geschrieben habe, bis da ein bisschen Engagement reinkam. Und dann waren wir da schnell 20.000 Leute, die sich über Online-Marketing ausgetauscht haben. Und das war auch so ein Kanal, wo wir auch gesagt haben, da wollen wir nicht aktiv Promo für machen oder Promo in diese Gruppe schicken, sondern wir nutzen das einfach als Plattform, wo sich die Leute austauschen können und aber immer wieder mit der Marke in Kontakt kommen. Und dann haben wir natürlich noch unsere Owned Media Kanäle genutzt, wie unsere Artikel. Ja. Und auch damals gab es ja dann auch schon den OMR Podcast, dass wir da immer mal wieder über das Festival erzählt haben.
Ja.
Aber das war es am Ende auch. Also es war gar nicht so spektakulär, wie man vielleicht meinen mag.
Und was ist da so sukzessive, sage ich jetzt mal, dazugekommen? Was würdest du sagen, hey, diese Tool-Anschaffung, diese Tool-Entscheidungen waren eigentlich total wichtig und zentral für das Wachstum?
Also wir sind jetzt auf HubSpot. Ich glaube, es war wichtig, dass wir ein zentrales CRM haben über ganz OMR hinweg. Wir sind in der Corona-Zeit einfach unfassbar schnell gewachsen und auch alle Abteilungen für sich sehr schnell gewachsen, sodass man auch manchmal gar keine ganzheitlichen Entscheidungen treffen konnte, weil es einfach so schnell ging. Ja. Da bin ich sehr dankbar, dass wir da jetzt wieder die eine Datenbasis haben und darauf arbeiten können.
Mhm.
Und dann kamen rechts und links natürlich viele Tools dazu, ne? Sowas wie Customer.io, Segment, dass wir einfach noch viel segmentierter arbeiten können, transaktionale Mails nochmal ganz anders verschickt haben. Wo wir jetzt aber auch natürlich schauen, dass wir das jetzt alles nach und nach wieder abschaffen.
Ja.
Ne? Das ist ja auch so dieses, man wächst sehr schnell, schafft ganz viel an, dann muss aber auch wieder ein bisschen aufgeräumt werden. Und im Performance-Marketing kamen da einfach unterschiedliche Kanäle hinzu. Sind dann ja nicht das eine Tool, ne?
Ja,
aber du arbeitest auf Meta, im Google Ad Manager, du probierst bei Reddit was aus, bei Snapchat was aus, bei TikTok was aus. Und dann haben wir uns auch, was das ganze Thema Data und Reporting angeht, einfach noch extrem professionalisiert, dass wir mit BigQuery arbeiten, in Looker Studio alle unsere Dashboards haben. Und im Social-Media-Marketing ist es eigentlich so, dass wir mit den Plattformen selbst arbeiten. Da haben wir auch noch nicht das perfekte Tool für Community-Management über Instagram und LinkedIn hinweg gefunden. Wenn da jemand Tipps hat, wir freuen uns sehr. Aber das hatte immer Limitationen, sodass wir auch beim Festival gesperrt waren, weil wir ja so viel Interaktion haben und mit 10 Community-ManagerInnen gleichzeitig arbeiten, sodass wir da immer wieder auf diesen Plattformen gesperrt werden, weil die denken, wir sind Bots, weil wir so schnell antworten und reagieren. Das ist auch was, was wir bisher noch nicht mit einer KI gelöst haben, weil wir da einfach merken, die KI ist noch nicht so gut, dass sie auch wirklich merkt, ist das kritisches Feedback, dann wird am Ende einfach geliked, obwohl da jemand erzählt, hier liegt überall Müll rum. Das geben wir dann ja zurück ans Produktionsteam und das sind dann auch einfach nochmal so Prozesse, wo wir sagen, da ist der manuelle Aufwand gerade noch wichtig und sollte man nicht abschaffen.
Noch ein cooler Markenmoment im Endeffekt.
Genau, Was wir noch an Tools haben, ist so das Thema Social Listening. Für uns ist es ja extrem wichtig, dass wir nach dem Festival sagen können, wir haben Reichweite XY erreicht. Beim letzten Jahr waren das 8 Milliarden. Auch so eine abstrakte Zahl, aber das sind dann alle Touchpoints über Social Media, über die Presse und so weiter. Und da sind wir gerade bei Cision.
Kannst du es mal ins Verhältnis setzen? Also 8 Milliarden klingt ja extrem krass.
Ich meine, das Elfie-Opening hatte 3 Milliarden und so eine Fußball-WM hat ungefähr so das Doppelte.
Das ist verrückt.
Ja, aber lege ich auch meine Hand gerade nicht für ins Feuer. Ich habe das mal in einer Präsentation gehabt vor 2 Jahren. Das kann sich ja natürlich auch schon wieder geändert haben.
Ich hatte mal diese Zahl irgendwie, glaube ich, auch in einer internen Präsentation gesehen, dass es ungefähr so das Verhältnis war von einer neuen Papstwahl.
Ja, genau, stimmt. Ja.
Ja,
also das ist schon ganz verrückt. Das kann ich auch immer noch nicht glauben, dass wir das schaffen. Und da ist es aber für uns ganz wichtig, um diese Zahl zu erfassen, dass wir da alles tracken, was irgendwie mit OMR in Verbindung steht, wo wir verlinkt werden, wo OMR erwähnt wird.
Und welches Tool macht das?
Cision. Ja, genau.
Okay.
Und da haben wir früher zum Beispiel mit Talkwalker zusammengearbeitet. Mhm. Da gibt es aber viele Tools, die online und offline nicht verknüpfen können. Mhm. Und auch LinkedIn ist einfach, weil die so schlechte Anbindungen haben, einfach ein Pain-Thema.
Jeder Marketer kennt dieses Problem.
Ja.
Jetzt hast du ein Tool beispielsweise erwähnt. Custom.io, ich war kurz davor zu buzzern beim Begriff transaktionale Mail, aber kannst ganz kurz erklären, was wir damit machen?
Genau, wir verschicken ja ganz viele Ticket-E-Mails, wo du dann sagst, hier ist dein Ticket oder du hast dein Ticket noch nicht geclaimed, in Anführungszeichen. Mhm. Das heißt, noch nicht mit deinem Account verknüpft und dann müssen da die Rechnungsdaten hinterlegt werden. Das sind alle Mails, die keine Marketing-Mails sind, die rausgeschickt werden, weil du ein bestimmtes Interesse hast, ne, dein Ticket zu bekommen oder dich für eine Masterclass beworben hast und diese Mail dann eben im Anschluss bekommst.
Mhm. Und für das ganz klassische Thema Marketing-E-Mails,
da benutzen wir HubSpot, genau.
Sind wir wieder auf HubSpot.
HubSpot kann transaktionale Mails auch, aber das war dieses, was ich eben meinte, ne? Man muss dann hier und da immer mal schauen, was macht man neu, was muss man dann auch wieder abschaffen und das dauert ja auch alles und das kann man dann im laufenden Festivalbetrieb immer schwer machen.
Ja. Jetzt hast du auch gemeint, dass diese zwei Marketing-Teams, die du leitest, eigentlich gar nicht so wirklich trennscharf sind, sondern dass eigentlich im Endeffekt zwei Teams, die sehr stark ineinander greifen. Wie sieht es aber tech-seitig aus? Gibt es beispielsweise Tools bei Education, dass das Festival-Teams jetzt nicht nutzt und vice versa?
Ja, genau. Bei Education ist es so, dass wir den ganzen Shop auf Shopify aufgebaut haben, wohingegen wir beim Festival ja unsere eigene Lösung gebaut haben 2018. Das ist schon ein großer Unterschied, ne, weil Shopify ist Drag and Drop. Du kannst alles sehr schnell und flexibel ändern. Bei Änderungen im Festival-Shop brauchen wir schon immer unser Tech-Team. Ja. Da sind wir auch inzwischen sehr schnell und agil geworden, aber es ist trotzdem einfach was anderes. Das muss ich, glaube ich, keinem erzählen.
Ja.
Und bei Education ist es auch so, dass wir Triple Whale nutzen für die Attribution.
Das ist auch wieder ein Tool.
Das ist auch wieder ein Tool, genau, weil es da natürlich oft schwierig ist, weil wir sehr hochpreisige Produkte haben. E-Learning kostet knapp 2000 Euro. Und wenn du eine Meta-Ad auf dem Handy ausgespielt bekommst, dann kaufst du ja nicht mal eben auf dem Handy, sondern du hast immer einen Device-Bruch. Und bei Weiterbildung ist es auch ganz oft so, dass du zu deinem Chef gehst, der dir dann diese Weiterbildung kauft oder zu deiner HR-Abteilung, und die dir dann die Weiterbildung kauft. Das heißt, wir haben da immer wieder Brüche drin.
Ja, klar.
Und für uns ist die Attribution teilweise echt schwer.
Mhm.
Und das Problem kennen ja auch viele.
Absolut.
Dass wir Triple Whale nutzen, um das besser zuzuordnen.
Ja, spannend. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass wir ein Attributionstool im Einsatz haben, weil wir haben natürlich bei Reviews dieses Thema auch sehr oft, dass da viel in diesem sogenannten Dark Funnel, also in diesem nicht klickbasiert trackbaren Bereich im Marketing stattfindet.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Super spannend. Was würdest du sagen, sind jetzt eigentlich die wichtigsten Kanäle heutzutage, um Aufmerksamkeit für das Festival hinzukriegen?
Für uns sind die wichtigsten Kanäle für Bestandskunden auf jeden Fall E-Mail-Marketing.
Mhm.
Und da versuchen wir auch weiterhin über Performance-Marketing-Leads in unseren E-Mail-Verteiler zu schieben, weil wir einfach merken, das Festival ist sehr erklärungsbedürftig. Mit einer Performance-Anzeige wirst du keine Neukunden überzeugen.
Ja,
ne? Bestandskunden sicher, aber es ist total schwer zu erzählen, was wir da alles machen, weil es einfach so groß ist und so viele Themen, sodass wir da eher auf Lead-Marketing gehen, die dann in unseren E-Mail-Verteiler geben und dann da etwas mehr erklären können und dann im besten Fall konvertieren. Dann ist LinkedIn für uns natürlich eine relevante Plattform.
Kurz noch dazu, was sind da so typische Lead-Ziele? Also wie sieht da dieser, ja, man nennt es im Marketing-Fachbegriff ja Funnel aus? Also was sind so, ja, dann Content-Pieces beispielsweise, die dann Leute dazu bringen, sich anzumelden?
Wir arbeiten viel mit der State of German Internet. Das ist ja die Präsentation, die Philipp und Roland jedes Jahr halten, um einmal so einen groben Überblick zu geben, was ist dieses Jahr in Deutschland in der Internet-Bubble, in Anführungszeichen, passiert und welche Trends gibt es da. Das ist was super funktioniert, um Leads einzusammeln. Hier und da nutzen wir auch mal White Paper, aber da bin ich eigentlich nicht mehr so ein Fan von, weil am Ende macht es jeder. Bei Education ist es so, dass wir ganz viele kostenlose Online-Seminare nutzen, um Leads einzusammeln. Beim Festival wollen wir das hier und da auch mal ausprobieren, aber da funktioniert die State of German Internet tatsächlich mit am besten.
Ja.
Und ansonsten sind es tatsächlich auch hier und da einfach ganz klassische Anzeigen.
Ganz
und die Leute
Anzeigen.
Schauen sich dann die Webseite an und melden sich für den Newsletter an.
Ja. Gibt es da noch irgendwelche Tools, die im Hintergrund eine Rolle spielen, um diese, sage ich jetzt mal, diese E-Mail- und Performance-Marketing Maschinerie erfolgreich zu bespielen.
Tatsächlich arbeiten wir da nur mit HubSpot.
Ja, alles in HubSpot.
Alles in
krass,
HubSpot,
als One-Tool. Ja. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt das ganze Thema Social Media und Reichweite? Weil OMR hat ja wirklich eine Social Media Reichweite, für die viele OMR beneiden. Was ist das Geheimnis dahinter und welche Tools stecken dahinter?
Genau, das wäre auch noch zu den Kanälen eine Antwort gewesen. LinkedIn ist auf jeden Fall auch ein Kanal, der für uns essentiell ist, ne, weil sich da unsere Kernzielgruppe bewegt im B2B-Bereich. Instagram haben wir auch über die Jahre echt gut aufgebaut. Bei LinkedIn sind wir jetzt bei über 200.000 Followern. Die genaue Zahl kann ich gerade gar nicht. 220 meine ich, bei Instagram bei 170. Und es ist natürlich so, dass du es dann einfacher hast, deine ganzen Themen zu vermitteln. Weil das Festival erklärungsbedürftig ist, ist es so, dass du das natürlich auf diesen Plattformen, gerade auf Instagram, in einem Video mal ein bisschen besser erzählen kannst. Ne? Du kannst es nutzen, um diese Groundwork zu machen. Was ist eine Masterclass? Was ist ein Side-Event? Warum solltet ihr euch auf Masterclasses bewerben? Was habt ihr von einem Vortrag von Tom Brady, der vielleicht auf den ersten Blick nicht so passend zum Festival ist? Ne? Und da haben wir jetzt auch gelernt, dass es sinnvoller ist, mit Slidern zu arbeiten, warum, wo wir nochmal erzählen, warum jemand auf dem Festival ist. Und das ermöglichen diese Kanäle halt natürlich sehr gut. Und wenn du einmal eine Community aufgebaut hast, die so sehr nah an einem dran ist, dann merkst du auch, wenn es mal kritischer wird, und wir sind natürlich vor kritischen Kommentaren auch jetzt nicht verschont geblieben, dann steht diese Community auch für dich ein. Und das, finde ich, ist das Schöne an diesen Social-Media-Plattformen, weil die uns einfach von Anfang an begleiten und damit groß geworden sind, so in Teilen.
Ja, das ist cool, ne? Dieses Phänomen, dass dann Leute wirklich dann unter kritische Kommentare schreiben und OMR so ein bisschen verteidigen im Endeffekt.
Total.
Ne? Ja. Gibt es da auch noch Tools, die gerade für das ganze Thema Social Media eine Rolle spielen? Also weil da auch gigantische Mengen an Content produziert
wird. Ja, also Asana ist unsere One Single Source of Truth, ne? Wo der Redaktionsplan drin ist, wo wir einfach alles abbilden. Ja. Aber auch fürs Festival insgesamt, ne, ist es so, dass da jeder genau weiß, wann geht welche Mail raus, wann kommt welcher Post, auch wenn wir so Speaker-Drops machen, dass es auch zeitlich total abgestimmt ist, dass die Mail nicht vor dem Posting rausgeht und so weiter. Und sonst ist es tatsächlich so, dass wir viel in den Plattformen arbeiten, um auch Posts vorzuplanen und da gar nicht so viele Tools im Einsatz haben. Das habe ich ja eben auch schon gesagt, da gibt es eben halt diese Herausforderungen mit LinkedIn. Auch im Community-Management haben wir gemerkt, dass es für uns am einfachsten ist, in den Plattformen selbst das Community-Management zu machen. Dann natürlich die KI-Tools unserer Wahl zur Content-Erstellung.
Ich habe die Erfahrung jetzt beispielsweise gemacht, dass ich viel mehr mittlerweile in Claude mache, weil es ja diese mehrstufigen Prozesse irgendwie gibt. Und für solche Themen, die irgendwie erst eine Recherche, dann irgendwie eine Content-Creation, dann irgendwie eine Nachbereitung, dann lieber in Claude unterwegs bin, statt in Gemini beispielsweise.
Ja, auf jeden Fall sind wir auch viel.
Ja. Und welche Rolle spielt eigentlich YouTube? Weil theoretisch ist ja der Kanal auch prädestiniert dafür, die ganzen 20 Minuten Masterclasses zu bespielen.
Ja, bei YouTube laden wir im Nachhinein ja viele unserer Stage-Slots hoch. Da haben wir gemerkt, da haben wir früher alle hochgeladen, dass der Aufwand einfach nicht im Verhältnis zum Output steht. Es ist schon wichtig, dass wir zum Beispiel die State of German Internet relativ zeitnah hochladen, weil die für uns einfach auch nochmal so ein Aufmerksamkeitsmedium ist, das wir nach dem Festival nutzen können.
Ja.
Generell könnten wir auf YouTube viel, viel mehr machen. Es ist aber natürlich ein Ressourcenthema, muss man ganz ehrlich sagen, weil das am aufwendigsten ist in der Produktion. Und da kannst du mit KI sicher was machen, aber es ist natürlich viel schwieriger, so ein Langformat-Video zu drehen und mit KI zu machen, weil du da auch die ganze Zeit noch am Prompten bist und das besser und das besser. Und in der Zeit hättest du es wahrscheinlich schon selbst gedreht und geschnitten. Aber das steht auf jeden Fall auf unserer Roadmap. Wir probieren auch schon viel im Werbebereich dort aus und laden auch hier und da mal Shorts hoch, wenn es passt. Aber es ist noch nicht so, dass wir die eine YouTube-Strategie für Content abseits des Festivals haben.
Verstehe, ja. Jetzt gehen wir mal in so einen typischen, man nennt es ja Conversion Funnel oder Customer Journey. Wie würdest du das beschreiben, so in ganz einfachen Worten? Wie wird so ein typischer User, der vielleicht noch nie was von OMR gehört hat, dann auf OMR aufmerksam und kauft sich am Ende ein Ticket?
Ja, wir haben Awareness-Kampagnen im Performance-Marketing. Da ist es so, dass wir auch da natürlich nicht direkt mit dem Festival reinstarten können. In Teilen schon, dass wir da mal Snippets nutzen von Speakern, dass man sieht, was kannst du da bekommen, ne? Welche Themen bespielen wir überhaupt. Wir haben jetzt ja auch gerade die Journeys das erste Jahr, ja, dass wir sagen, wir leiten die User themenbasiert durchs Festival, weil es einfach so ein Wust an Themen ist. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Es ist so viel und es gibt für alle was.
Ja.
Und die Kritik, die wir teilweise bekommen, ist ja auch, ich habe nicht das für mich Richtige gefunden.
Ja,
und das kann einfach nicht sein aus meiner Sicht.
Das stimmt, ja.
Und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel die Journey AI und Tech oder E-Commerce, sodass du da einfach kuratiert deine Themen bekommst. Und die benutzen wir auch sehr viel für Awareness, mhm, dass wir da schon dediziert Zielgruppen ansprechen können, die sich für diese Themen, mhm, interessieren. Und dann landest du, das ist bei Festival und Education eigentlich relativ ähnlich, mhm, weil wir das bei Education auch themenbasiert machen, landest du im besten Fall in unserem Newsletter-Verteiler über eben, du willst mehr wissen, du willst einen Newsletter zum Thema KI haben. Und da haben wir jetzt ja auch schon unterschiedliche Newsletter aufgebaut. Und dann versuchen wir die über diesen Newsletter erstmal mit umsonst Inhalten zu bespielen.
Mhm.
Dass du auch mit der Marke in Kontakt kommst, dass du siehst, das sind hochwertige Inhalte, das ist nicht nur Werbung, mhm, im Newsletter. Und in diesem Newsletter können wir die dann ganz oft überzeugen, zu kaufen.
Mhm.
Und dann auch, ne, wenn du mehr wissen willst, hier sind die Vorträge aus den letzten Jahren.
Mhm.
Wenn du ein Tool suchst, ich meine, da seid ihr bei OMR Reviews ja auch eigentlich die Besten für, dann kannst du unsere Aussteller treffen und so weiter. Und da haben wir sehr viele Synergien, auch abteilungsübergreifend bei OMR, wo wir gerade schauen, wie können wir User konvertieren, dass sie aufs Festival kommen, mhm, oder eben aber auch andere Produkte, mhm, kaufen.
Mhm. Das geht jetzt nahtlos über in das ganze Thema CRM, also Customer Relationship Management. Da hast du schon angekündigt, dass ihr 2002 HubSpot, glaube ich, eingeführt habt. Was war so die konkrete Herausforderung, weshalb man das getan hat?
2022, nicht 2002.
Oh, sorry.
Da gab es OMR noch nicht.
Stimmt.
Genau, wir hatten davor noch zwischen Mailchimp und HubSpot Active Campaign.
Mhm.
Und da hatten wir wirklich dreimal die Herausforderung, dass unser Account gesperrt war und wir keine, mhm, Newsletter mehr rausschicken konnten.
Mhm.
Und das aus wilden Gründen, die wir nicht nachvollziehen konnten.
Ja.
Und das wollten wir halt einfach nicht, dass in so einer kritischen Phase unser Account gesperrt wird und, mhm, wir da ganz viele Leute aus unseren Verteilern schmeißen müssen und so weiter.
Mhm.
Und dann haben wir echt lange, ich glaube ein Jahr, habe ich mir Tools angeschaut, mit allen,
ja,
gesprochen. Wir hatten echt einen langen Kriterienkatalog.
Ja.
Und das Wichtige für mich war auch, dass wir schauen können, wie viele Mails bekommt eine Person von, ja, OMR. Weil es ja natürlich sein kann, dass du im Reviews-Verteiler bist, im Education-Verteiler, im Festival-Verteiler. Und dann bekommst du an einem Tag, wenn wir uns nicht absprechen, 3 Mails. Und dass wir das orchestrieren können. Und solche Dinge wie unser Account wird gesperrt, mhm, einfach nicht mehr passieren. Oder wir eine gute, mhm, Ansprechperson haben, die uns da frühzeitig einen Hinweis gibt und nicht einfach unser Account ist gesperrt. So, ne? Das sind eigentlich, mhm, ja, so Basic-Dinge, aber
ja,
es ist halt passiert und wir standen da und haben 3 Tage gerödelt, bis er freigeschaltet wurde.
Ja.
Genau.
Ja, verstehe. Und jetzt kommt ja auch bald die Zeit, wo dann das Festival zu Ende sein wird. Wie sieht da so eine klassische Nachbereitung von Festivalbesuchenden aus? Also mit welchen Inhalten werden die da nochmal bespielt?
Genau, einmal die Stage-Inhalte, die wir hochladen auf YouTube, dass sie da nochmal, ne, sich für die Stage of German Internet, das benutzen wir dann auch im Performance-Marketing, um Leads, mhm, zu generieren, dass sie sich die anschauen und dann aber auch zur Feedback-Abfrage.
Mhm.
Da ist es uns auch total wichtig, was hat den Leuten gefallen, was können wir besser machen, welche Inhalte waren gut, welche, mhm, waren nicht so gut. Und da arbeiten wir mit Zenloop,
mhm,
das ist ein NPS-Tool,
ja,
wo wir ja diesen Net Promoter Score abfragen,
genau,
der von 0 bis 10 geht. Und dann hast du eigentlich immer schon eine gute Indikation. Da ist es auch so, dass wir nach Ticketgruppen abfragen.
Mhm.
Ne? Warst du ein Aussteller? Warst du ein Festival-Pass-Inhaber? Warst du ein Hamburg-Pass-Inhaber? Warst du ein Black-Pass-Inhaber?
Mhm.
Und dann können wir nochmal dediziert schauen, wo waren da die Pain-Points,
mhm,
und was ist aber auch gut gelaufen.
Ja. Du machst es leider viel zu gut. Ich habe den Buzzer noch nicht einmal nutzen müssen, weil du alles immer so direkt auch erklärst. Das ist super.
Das Finale. Quickfire Questions.
Cool, jetzt haben wir den Tech-Stack, glaube ich, so im Großen und Ganzen umrissen. Oder glaubst du, habe ich da noch irgendwas Wichtiges verpasst?
Nee, ich denke gerade drüber nach, aber eigentlich haben wir es, glaube ich, soweit.
Ja, nice, dann können wir jetzt nämlich in den Part der Quickfire Questions übergehen. Und zwar, das Format wird dir bestimmt ein Begriff sein. Ich stelle dir ein paar schnelle Fragen,
ja,
und setze auf schnelle Antworten von dir. Bist du ready?
Ja.
Perfekt. Wie viele Tools habt ihr bei OMR ungefähr im Einsatz?
Boah, ich würde sagen so 15.
Okay, das ist gar nicht so viel. Kannst du mir eine grobe Hausnummer nennen, was ihr monatlich für Software ausgibt?
Gar nicht so viel, glaube ich. Wenn ich das so runterrechne, sind es wahrscheinlich so 10.000 bis 15.000 Euro.
Okay. Ja, das wäre sehr kosteneffizient, ja. Für das ganze Team oder für dein Team?
Ich habe jetzt an mein Team gedacht. Ja. Fürs ganze Team wäre es natürlich mehr.
Ja.
Aber ja.
Okay. Was war dein letzter persönlicher Toolkauf für dich oder das Team?
Bei mir war es Claude.
Ja. Hand aufs Herz. Welches Tool war mal ein richtiger Fehlkauf und warum?
Boah, das ist ein bisschen gemein, ne? Also mit Hootsuite kam mir gar nicht klar als Community-Management-Tool. Aber ich fühle mich fast ein bisschen schlecht.
Wir polarisieren ja auch ein bisschen, das dürfen wir ja auch. Andere sagen dann wiederum, Hootsuite ist das beste Tool für sie.
Aber es ist auch schon ein bisschen her. Da hat sich sicher was geändert.
Mal auf OMR Reviews die Bewertung angucken, das ist bestimmt besser geworden. Welches Tool, das als Standard gilt, findest du persönlich gar nicht mal so gut?
Ich komme mit vielen Tools klar.
Isa hat alle
Tools. Was ist denn deins?
Was ich persönlich so überbewertet.
Yeah.
Oh, ich finde tatsächlich, zum Beispiel seit der damaligen Umstellung auf GA4 finde ich es irgendwie viel sperriger.
Oh,
und
ja.
Viel.
Ja, dann sage ich das auch. GA4, ganz schlimm.
Also
einfach
ganz
nicht
sperrig
intuitiv.
Damit zu arbeiten. Ja. Ganz schlimm. Ich glaube, ich nutze es auch fast gar nicht mehr, weil wir jetzt mittlerweile alles über BigQuery, also als Datenlake, dann in Looker Studio als Datenvisualisierungstool.
Jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall. Ich finde es auch gar nicht intuitiv. Ich muss alles googeln, was ich suche.
Das stimmt. gibt es so bestimmte Teile des Tech-Stacks, den ihr als nächstes ausbauen wollt? AKA, wollt ihr da irgendwelche neuen Tools mal ausprobieren?
Ja, Tools ausprobieren wissen wir noch nicht, aber das Attributionsthema ist auf jeden Fall immer noch eins, das mich sehr beschäftigt, wo ich gerne mehr Klarheit hätte. Und auch das ganze Thema Daten und Reportings. Da sind wir mit Looker Studio eigentlich zufrieden, aber da sind wir auch gerade am Schauen, ob es noch was anderes gibt, was ein bisschen flexibler ist.
Okay. Und jetzt würde ich ganz gern von dir so einen echten Tool-Geheimtipp hören. Also ein Tool, das du oder ihr nutzt, was wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so viele andere davon gehört haben.
Ja, mein Geheimtipp ist immer BrainToss.
BrainToss? Mhm. Ja. Super, du willst kurz erklären.
Das ist eine super basic App, in der man entweder schriftlich, per Sprachnachricht oder mit einem Foto einfach die Gedanken, die man gerade hat, abschicken kann. Und dann landen die bei mir in Asana. Man kann die aber auch in die Inbox fließen lassen, sodass du keine andere App mehr öffnen musst. Und das ist bei mir echt in so einer Festivalphase, wo ich auch vielleicht abends um 11 nicht mehr in meine Mails gucken will, das Tool der Wahl, wo ich einfach alles reinballer, was mir einfällt, und danach habe ich das strukturiert in meiner Asana-Liste und kann es abarbeiten.
Ja, super. Seitdem du das damals empfohlen hast, nutze ich das auch. Und wirklich ein Gamechanger, um so ein bisschen die mentale Kapazität freizuhalten. Ja. Und jetzt noch eine Frage an die Marketerinnen dir. Welches Tool macht deiner Meinung nach das beste Marketing?
Ich finde Slack ja schon gut, muss ich sagen. Die haben, finde ich, auch viel so drumherum gemacht, was sie smart gemacht haben. Und Spotify finde ich auch gut.
Spotify?
Ja.
Was gefällt dir da besonders gut?
Ich finde, die machen so super krasse Out-of-Home-Werbung.
Richtig cool. Ja, cool, dann sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Ich habe noch so für die Outro noch zwei persönliche Fragen an dich. Erstens, was ist so deine persönliche Vision eigentlich für OMR?
Also ich habe gar nicht jetzt die Riesenvision, mit was wir noch wachsen können. Ich fände es schön, wenn wir bald noch viel integrierter miteinander arbeiten und alle Abteilungen wirklich dasselbe Tech-Stack nutzen, genau wissen, was wo wann abgeht. Und das ist natürlich schwer, die Herausforderungen haben alle Unternehmen.
Ja.
Aber wir können noch viel mehr Synergien nutzen.
Ja, das ist doch eine schöne, das ist doch eine sehr schöne Vision. Und letztens noch, auf welchen kleinen Productivity-Hack kannst du in deinem Alltag nicht mehr verzichten?
Ach, ich bin ja so ein Inbox-Zero-Nerd und auch Getting Things Done, das sind meine zwei Frameworks zur Selbstorganisation. Die brauche ich einfach, um klarzukommen und produktiv zu sein.
Ja. Kannst Getting Things Done, das Grundprinzip nochmal kurz für die, die es nicht kennen, erläutern?
Genau, so ist zum Beispiel mein Asana-Board organisiert, dass ich genau weiß, was mache ich heute, was mache ich die nächsten 7 Tage, was ist mein Backlog, was sind aber auch so Themen, so eine Someday-Maybe-Spalte, die ich gerne machen will, die aber gerade keine Prio haben. Ja. Und dann gibt es noch eine Spalte bei mir und das Grundprinzip ist ein bisschen anders, aber das habe ich so auf mich angepasst, weil es ja nicht immer alles 100% passt. Eine Spalte Waiting For.
Ja.
Das heißt, da ist alles, wo ich auf jemanden warte, dass ein To-Do erledigt wird, damit ich gerade in diesem Festival-Stress einfach nicht vergesse, was ich an wen gegeben habe, worauf wir noch warten, was noch erledigt werden muss.
Ja. Spannend. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, Isa. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich habe so gelernt, dass das One-Tool für beinahe alles so beim OMR-Marketing-Team HubSpot ist. Und darüber hinaus gar nicht so extrem viele Tools eingesetzt werden, um die ganzen Plattformen, die natürlich super, super wichtig sind, zu bespielen. Beim Thema KI setzt ihr, beziehungsweise setzt du auch persönlich auf Gemini und Claude.
Ja.
Und eine Herausforderung, die ihr noch habt, ist das Thema Attribution zu lösen.
Ja, auf jeden Fall.
Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und wir hören uns beim nächsten Mal.